Willkommen, liebe Marie-Gabrielle in Eichenfleisch. Es freut mich sehr, dass du heute hier bei mir bist, am Tisch und wir zusammen miteinander ein Gespräch führen. Ein Gespräch in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist, die dich in deiner Funktion herausgefordert hat. Und ich freue mich, das jetzt ein bisschen zu vertiefen und vielleicht auch Lösungsansätze zu diskutieren, um gut aus dieser Krise rauszukommen. Ich durfte dich zum ersten Mal live erleben im 2014 am Ernst-Schmidheini-Symposium, wo du eine Rede gehalten hast, dort in dem Festsaal im Victoria Jungfrau. Und du hast mich sehr beeindruckt durch deine Souveränität, durch deine Klarheit, durch deine Aussagen. Und ein paar Jahre später durfte ich dich dann wirklich persönlich kennenlernen. Und es freut mich sehr, dass ich dich jetzt auch im Umfeld habe und mit dir verschiedene Sachen besprechen. Du bist ein Vorbild, denke ich, nicht nur für mich, sondern sicher auch für viele andere Leute. Und eigentlich wäre es schön, dich ein bisschen mehr in den Medien noch zu hören und wahrzunehmen. Warum bist du eher ein bisschen im Hintergrund?
Also, zuerst mal merci vielmals für die Gelegenheit und für die Einladung, mit dir das Gespräch zu führen. Ich habe mich sehr gefreut darauf. Wir sind langsam ein bisschen viel im Homeoffice und ein bisschen wenig unter den Leuten. Mhm. Und gerade so ein Gespräch ist natürlich immer eine gute Gelegenheit, eben wieder mal sich ein paar Sachen zu überlegen. Ich bin relativ viel unter den Leuten. Ich habe im Moment natürlich nicht, wie das der Bundesrat ja auch empfohlen und bestimmt hat. Mhm. Aber im Prinzip bin ich gerne unter den Leuten. Also gerade die Leitung vom SECO ist wahrscheinlich das, wo mich ist die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden ist wahrscheinlich der schönste Teil von meiner Arbeit. Mhm. Also ich habe sehr gerne Leute. Ich bin überzeugt, um gut zu führen, muss man Leute gerne haben. Mhm. Und von dem her bin ich dort sehr präsent. Ich bin früher natürlich viel im Ausland gewesen. In den Medien bin ich ab und zu. Ich erachte jetzt nicht als absolut notwendig, immer in den Medien zu sein. Ich tue lieber eben auftreten an Vorträgen, wie du das vorher erwähnt hast. Beim Herrn Schmidheini, das mache ich sehr oft und da tue ich im Prinzip wirklich zusagen, wenn es das zeitliche Pensum erlaubt, mache ich das sehr, sehr gerne. Ich bin halt eben direkt mit den Leuten in Kontakt. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten habe.
Du bist seit fast oder jetzt 10 Jahren Chefin vom SECO.
Oh ja, lang.
Sehr, sehr lang. Schon auch sehr lang eigentlich beim Bund.
Über 30 Jahre,
wahnsinnig. Also du kennst eigentlich die Schweiz in- und auswendig. Darum die Frage an dich, wenn die Schweiz ein Tier wäre, was wäre sie für ein Tier?
Ich glaube, ein Bär, wie das...
Das sagst du jetzt einfach als Bernerin,
das
oder?
Eine Bernerin, aber also es gibt eigentlich viele Tiere, wo die Schweiz... Wir sind ja sehr agil. Also von dem her, irgendein Fuchs oder so, der schnell ist, oder eine Katze, die schnell ist, könnte man sicher auch vergleichen. Wir haben sehr viele Facetten. Man tut uns oft ein bisschen, eben so Heidiland und Schocki und so. Wir werden oft auf das reduziert im Ausland. Mhm. Und das ist jammer schade. Ich schaue immer, wir sind eines der innovativsten Länder auf der Welt. Und für Innovation braucht es Agilität. Also wir sind nicht nur ein Land, wo vielleicht auch ein bisschen langsam sich entwickelt in dem Sinn, dass jeder Entscheid, der bei uns kommt, lang muss vorbereitet werden, abgesprochen werden. Aber wenn der Entscheid kommt, dann ist er der auch. Dann kommt er dann auch. Und das ist natürlich auch eine der grossen Stärken von uns, ist eben die Stabilität. Mhm. Also, man kann schon ein bisschen, das ist wie ein Tanker, man kann schon seine Bahn schon ein bisschen anpassen, aber es geht relativ lang und es ist immer sehr, sehr wohl überlegt, wenn man wirklich die Richtung ändern will. Und das ist etwas, was mich jetzt auch begleitet hat, die letzten 10 Jahre, wo ich SECO geleitet habe, aber eigentlich schon die 30 Jahre, wo ich jetzt im Bund war, dass man schon gesehen hat, es gibt Änderungen, weil die Welt ändert sich, aber das geht schon relativ langsam und wohlüberlegt, würde ich sagen.
Eben, du bist sehr eine agile Person, du sprichst Agilität an, aber hast du dann immer gewusst, dass du zum Bund willst, wo ja eigentlich nicht so agil sich anfühlt, mindestens nicht von außen?
Ja, also es kommt sehr darauf ab, beim Bund, was für eine Arbeit man macht. Es gibt sicher Ämter, die Gesetze vollziehen, Und der, wenn das Gesetz das Gleiche bleibt, der ist vielleicht der Vollzug, hat vielleicht ab und zu kleine Änderungen, aber nicht so gross. Wir sind natürlich ein Amt, das sehr viele verschiedene Facetten hat. Mhm. Wir haben ja die ganze Aussenwirtschaft, wir haben aber auch die Arbeit. Und ich glaube, gerade jetzt, das letzte Jahr hat gezeigt, wie agil wir bei dieser Kurzarbeit waren, um die anzupassen jetzt an die Gegebenheiten, die wir gesehen haben. Mhm. Wir haben aber auch die Wirtschaftspolitik. Und das ist ja die ganze, das ganze Verfolgen von der Konjunkturpolitik, die BIP-Vorhersagen und die Konjunkturvorhersagen. Und auch dort haben wir ein bisschen agiler sein. Und jetzt zum Beispiel der wöchentliche Index, den wir publizieren, der eigentlich fast Echtzeitdaten aufzeigt für die Entwicklung. Also ich denke schon, man kann ein Amt auch ein bisschen prägen, um ein bisschen agiler zu werden. Das kann man. Nicht sprechen von der Aussenwirtschaft, wo man sowieso agil muss sein, weil man sonst einfach auf der Verliererseite ist, wenn man dort nicht rasch reagiert.
Also ist das Prägende auch das, was dich fasziniert jetzt an deiner Funktion?
Ja, also ich denke, in dieser Funktion ist eigentlich, man kann sehr, sehr viel prägen, man kann sehr viel Einfluss nehmen und man ist gleich noch auf einer Ebene, wo man selber noch, also man muss die Sache kennen, aber man kann auch schon relativ stark prägen. Mhm. Und das ist eigentlich eine wunderbare Kombination.
Jetzt, in ganz, ganz frühen Jahren bist du auf China, wo das eigentlich noch nicht so der Trend war. Warum oder wer hat dich da dazu bewegt, das China zu entdecken?
Mein Vater war ja Wissenschaftler und ist eingeladen worden, mit anderen Wissenschaftlern nach China zu gehen. Das war, glaube ich, im 1973. Und als er zurückkam, hat er gesagt, also China ist ein Land oder das Land der Zukunft. Mhm. Und meine Töchter müssen Chinesisch lernen. Das war so die Schlussfolgerung. Worauf meine beiden Schwestern gefunden haben, das ist wieder mal eine Idee von den Eltern. Mhm. Und ich habe gefunden, eigentlich, warum nicht?
Bist du die Älteste oder die Jüngste?
Ich bin die Älteste. Mhm.
Und die folgen eben noch, gell?
Ja, vielleicht die. Das ist das hat das vielleicht etwas, ja. Und ich habe gefunden, es ist noch speziell mit diesen Zeichen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, warum jetzt nicht? Und meine Mutter hat dann noch ziemlich lange gehabt, bis sie eine Lehrerin gefunden hat. Ja, es hat nicht so Chinesisch, hat man nicht gelernt im 1973. Mhm. Und dann hat sie einen Ungar gefunden, der, ich glaube, 14 Sprachen können hat, unter anderem Chinesisch. Mhm. Und bei ihm habe ich einfach Chinesisch lernen.
Und wie hat dich diese Erfahrung geprägt?
Also mit dem Chinesisch lernen, der hat das sehr gut gemacht, der hat auch noch ein bisschen Geschichte und Kultur mitgegeben. Und dann bin ich nach dem ersten Jahr Studium mit 20 Ideen 4 Monate nach China. Mhm. Und das hat mich außerordentlich geprägt. Weil da bin ich zuerst mal weit, weit weg von meinen Eltern. Mhm. Und man muss sich vorstellen, damals, es hat natürlich keine Handy und nichts gehabt. Also man hat Kontakt per Brief. Mhm. Und ein einziges Mal habe ich angerufen. Dafür hatte ich etwa einen halben Tag Aufwand gehabt, bis ich die Linie habe bekommen im Post Office von Peking. Also ziemlich kompliziert gewesen. Aber das war sehr eine gute Erfahrung, auch weil ganz eine andere Kultur. Und was mir dann aufgefallen ist, als so 20-jährige, eher verwöhnte, verwöhnte junge Frau, ist die unglaubliche Armut, die sie in diesem China gegeben hat. Also, Peking ist noch so gegangen, weil Peking hat immerhin, haben sie gearbeitet. Aber wenn man aufs Land ist gegangen, die vielen eben hunderte Millionen von Bauern, die wirklich also zum Teil am absoluten Minimum gelebt sind, also das war außerordentlich eindrücklich gewesen und hat ihm sehr viel zu denken gegeben. Mhm. Und dann bin ich auch immer wieder zurückgegangen. Also im Ganzen bin ich etwa ein Jahr dort gewesen und habe eigentlich die Sprache relativ gut gelernt. Und schon dann, ich bin alle 2 Jahre gegangen, und schon dann hat man gesehen, die unglaublich rasche Entwicklung. Also unglücklich.
Und durch das auch quasi jetzt das Potenzial von der Schweiz wirklich zu nutzen, also oder auszunutzen, hat dich wahrscheinlich auch die Erfahrung gelernt, oder?
Also den Link, muss ich dir sagen, habe ich nicht gemacht damals. Das war noch etwas zu früh gewesen. Aber was ich eigentlich mir überlegt habe, man könnte doch, die haben ja auch noch kein Rechtssystem gehabt und nichts. Ich dachte, vielleicht könnte ich ja nach China gehen und ihnen sagen, was wir für ein super ZGB und OR ja, so in der jugendlichen Übermut hat man das Gefühl, man kann doch das beibringen. Und es gibt ja viele Länder, die das übernommen haben, wie die Türkei.
Ja.
Also von dem her wäre das jetzt nicht eine absolute, mein Vater hat vielleicht gesagt, eine Schnapsidee, aber vielleicht doch nicht. Und später habe ich aber einen anderen Weg quasi gemacht. Und ich bin sehr, sehr lange nicht mehr zurückgegangen. Also ich glaube, ungefähr 25 Jahre bin ich
dann mit dem Schneider Ammann wieder, oder?
Und der, den ich natürlich nachher im SECO verhandeln und wo das China-Abkommen ist, dann ist der Link wieder gekommen. Und ich muss sagen, ich bin nicht zurückgegangen, weil sehr viele Leute, die ich dort kennt habe, ist der Kontakt ist verloren gegangen. Und dann hatte ich auch keinen Bezug mehr gehabt. Und ich habe auch ein bisschen befürchtet, die unglaubliche Entwicklung, gefällt das mir denn noch?
Ja.
Weil das Peking, das war wie ein grosses Dorf, wo ich mit dem Velo herumgefahren bin. Und plötzlich habe ich gelesen, da Ringautobahnen, die erste, die zweite, die dritte, die vierte. Habe ich gefunden, ja, ob mir das denn noch gefällt, ist die Frage. Und nachher, als ich dann wieder gegangen bin, habe ich das Gefühl, doch, es ist doch noch das China, das ich kennt habe. Die Leute sind noch so, natürlich mit einem riesen Sprung an Entwicklung.
Eben, du bist schon lange beim Bund, eben 10 Jahre im SECO. Du hast ganz viel Bundesrat auch schon erlebt in deinen verschiedensten Funktionen. Wie gelingt dir das, immer wieder auf neue auch Entscheidungsträger einzugehen?
Also ich habe vielleicht einfach auch Glück gehabt. Ich habe bis jetzt immer Bundesrat, wo ich gut können unterstützen. Und jetzt der Bundesrat Schneider-Ammann und der Bundesrat Parmelin, die sind natürlich direkt vorgesetzt. Da ist man noch ein bisschen näher als jetzt die Vorangehenden. Und dort ist also die Zusammenarbeit gut. Also ich habe mich nicht irgendwie müssen verstellen oder so, sondern ich glaube, die Bundesräte merken natürlich auch, wenn sich jemand einsetzt für eine Sache, die im Interesse von der Schweiz ist. Und jetzt beide haben ja den Schweizer Standort und die Weiterentwicklung von diesem Standort, sicherstellen, dass wir einen guten Standort, einen guten Wirtschaftsstandort bleiben, das ist für beide sehr wichtig. Von dem her haben wir ist das eine sehr gute Zusammenarbeit.
Wie lernt man dann für ein Land zu verhandeln?
Also das ist etwas, was ich zum Beispiel, das ist eine gute Frage, weil das ist etwas, was ich die jungen Mitarbeiter immer gefragt habe, wenn ich sie interviewt habe, was sagt euch die Schweizer Fahne? Und dann habe ich ein bisschen beobachtet, was die Person geantwortet hat. Es sind Augen gegen die Decke hat gelüpft. Dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist vielleicht nicht so. Man muss schon ein Gefühl haben, dass man das Land gerne hat. Das klingt jetzt furchtbar.
Wie der Mensch auch, was du gesagt hast.
Ja, man muss schon, dass man sich für das Land einsetzen will. Und wenn man das nicht hat, dann ist es sehr schwierig, den Druck auszuhalten in gewissen Verhandlungssituationen. Weil man natürlich schon unter Druck kommt. Und wenn es irgendwie heisst, ja, dir mit eurem, aber zum Beispiel, wenn es jetzt eine Verhandlung gibt, wo man ein bisschen in der Defensive ist, dann heisst es, ja, aber dir mit eurer Landwirtschaft beispielsweise, wo sowieso nur protektionistisch geschützt wird und so. Und dann sagt man, nein, aber wir sind in einer anderen Situation. Und dann wirklich mit Engagement dafür einstehen. Das habe ich das Gefühl, das geht kaum, wenn man nicht eben auch das Gefühl hat, man will für das eigene Land etwas machen. Also es ist relativ wichtig, dass man da eine gute Beziehung hat zur eigenen Fahne.
Was war denn die beste Antwort, die du bekommen hast in so einem Interview auf die Fahnenfrage?
Es ist meistens schon so, dass man sagt, ja, ich möchte mich für mein Land einsetzen. Und dann habe ich meistens gefragt, ja, und wenn ihr unter Druck kommt, was macht ihr? Und jetzt, ja, ich tue dann gut argumentieren. Das ist eigentlich auch richtig. Ich habe mehr die Körpersprache angeschaut, wenn ich das gefragt habe.
Ob das Herz aufgeht oder nicht?
Ja, weil es muss ein bisschen Herz sein. Also die Verhandlung ist sehr viel, meistens sehr viel Psychologie und sehr viel Herzblut. Und wenn man das nicht hat, es sind keine Roboter, die miteinander reden. Und wenn man das nicht hätte, kann man den anderen auch nicht überzeugen, weil der merkt, ja gut, die hängen ja nicht so wahnsinnig dran, da kann ich schon irgendwie etwas entgegen, wie der andere merkt. Also das wird sehr schwierig. Dann kommt man meistens so zu einer besseren Lösung, wenn man dann beide versucht, aufeinander zuzugehen.
Jemand, der auch viel Herzblut hat in seiner Funktion, ist der Bundesrat Ueli Maurer, den du begleitet hast, als er zum Trump ist, wo wir dann mehr medial haben dürfen, seinen Auftritt verfolgen. Und da ist mir selber so aus der Kommunikationsbranche wirklich ins Herz stehen geblieben, als ich dann das Interview verfolgt habe. Und die Reaktionen im Land selber in der Schweiz waren sehr, sehr hart gewesen. Ich glaube, ausserdem hat es nicht so viele Folgen gegeben. Wie erklärst du dir das? Oder sind wir Schweizer einfach zu streng mit uns?
Ja, also das war unglücklich gewesen. Aber das ist auch, die Aufnahme ist an einem Ort gsi, wo es Leute drumherum hatte, also man akustisch schon gar nicht richtig gehört hat. Und ich glaube, dort hat wahrscheinlich der Bundesrat Murr müssen sagen, also jetzt bitte geht aus dem Raum, so dass sie einfach hören, was man mich fragt, oder? Aber man muss auch sagen, man darf es auch nicht überbewerten. Und ich habe jetzt gefunden, der Besuch im Waisenhaus ist einmalig gewesen, ist das erste Mal überhaupt, wo ein Bundesrat in diesem Oval Office war und eine Diskussion geführt hat mit einem amerikanischen Präsidenten. Und von dem her, und das ist also sehr, sehr gut gewesen, von dem her, ich sehe jetzt das nicht so dramatisch, aber ich weiss, dass hier sehr, sehr, sehr stark kritisiert ist worden. Und natürlich, ich finde halt auch, dass sehr oft Medien, wenn sie kritisieren können, wenn etwas schlecht ist, dann kumpeln sie drauf. Und wenn sie etwas müssen sagen, ah, dann machen das gut, dann haben sie kein Interesse. Good news is no news.
Ja, aber hast du das Gefühl, also jetzt verglichen mit anderen Ländern, ist die Schweizer Bevölkerung eben streng mit sich selber? Also fehlt uns auch zum Teil der Patriotismus oder der Stolz dann auch?
Das ist schwierig zu sagen, weil ich verfolge jetzt ein bisschen zu wenig, wie jetzt beispielsweise die Deutschen mit ihnen ihren Politikern umgehen. Aber ich denke schon, dass wir relativ streng sind. Mit dem Bundesrat sind wir schon streng. Aber es kommt doch ein bisschen darauf ab, in welchem Zusammenhang das ist. Also, jetzt in dieser Situation, jetzt gerade in dieser Corona-Situation, ist ja am Anfang sehr viel Goodwill und alle haben mitgemacht. Mhm. Und jetzt, wo alle ein bisschen genug haben, haben alle das Gefühl, haben das Gefühl, gut, ist jetzt das wirklich das Richtige? Das versteht man irgendwie auch ein bisschen, ist auch ein bisschen menschlich.
Aber wir sind ja auch in vielen Situationen, ich spreche jetzt auch das Bankgeheimnis an, die schnelle Umsetzung so Musterschüler, oder im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, also Bankgeheimnis habe ich nicht für das Musterschüler gewesen.
Ja, aber
also, ziemlich lang gewartet. Dort hat man, wenn man früher reagiert hat, hat man noch etwas vielleicht können.
Ja, vielleicht.
Das ist jetzt etwas anderes. Aber ich glaube, wir sind schon Musterschüler. Wir wollen so gut machen. Und wenn wir etwas eingehen, wenn wir eine Verpflichtung eingehen, dann halten wir uns daran. Und das ist schon eine grosse Stärke. Weil man uns natürlich auch ernst nimmt. Und wir wissen, wir sind glaubwürdig und man kann uns vertrauen. Und das ist natürlich schon eine Stärke. Ich sehe das in den internationalen Verhandlungen. Wenn wir für etwas einstehen, dann heisst es nicht, ihr wollt das, weil ihr irgendwie eigene Zwecke wollt verfolgen. Sondern ihr wollt das, weil es für eine Volkswirtschaft wie eine schweizerische, wo es X gibt weltweit. Es gibt sehr viele so mittlere Länder, wo sehr rege Handel treiben und so und einen guten Standort wollen haben. Und wir sind so ein bisschen Sprachrohr auch ein bisschen von denen. Und wir machen immer Koalitionen mit denen. Und das ist natürlich schon, wenn du schaust, die Grösseren, die tun natürlich schon ihre ganz ursprünglich eigene Interessen vertreten. Ich meine, eine USA, die vertritt vielleicht jetzt mit dem Präsident Biden, ich würde es noch ein bisschen anders. Aber sehr oft vertreten sie wirklich ihre US-Interessen und that's it. Hingegen wir versuchen schon immer für das System, für ein gutes System, für eine gute Politik uns einzusetzen. Und das ist schon etwas anderes. Und das habe ich das Gefühl, das hat uns international sehr viel Goodwill beigebracht. Darum verstehen die Leute nicht, wenn wir etwas nicht machen, was wir eigentlich vielleicht sollten.
Ja. Jetzt etwas, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist so Standing von der Wirtschaft in der Gesellschaft. Also jetzt, wenn wir den Fokus aufs Land haben, eben, wir haben die KV-Abstimmung gehabt, die knapp nicht angenommen worden ist. Wie siehst du das Image von der Wirtschaft in der Gesellschaft?
Ja, also die Abstimmung ist schon sehr, sehr, eben, also eigentlich nur am Ständemeer gescheitert. Hat natürlich gewisse Bewegungen und gewisse Gefühle angesprochen, die wahrscheinlich jeder Mann angesprochen hat. Ich meine, dass man Menschenrechte einhält und so. Ich glaube, das ist heutzutage, dass du sehr, sehr viele Leute unterstützen. Und was man daraus macht quasi und was für Pflichten die Unternehmen haben, das haben wir ja auch gesagt, das muss man verbessern, beziehungsweise das muss man der allgemeinen Entwicklung weltweit muss man das ein bisschen anpassen, insbesondere der Entwicklung in der EU. Ich glaube, es hat schon von zum Teil grösseren Unternehmen manchmal passieren Sachen, die natürlich nicht schön sind. Und das Problem ist, dass man den von einem Fall sofort generalisiert. Aber ich denke, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel hat man ja gesehen, dass auf KMU sollte ja das nicht Anwendung finden, weil die machen das eben richtig und die sind nicht in dieser Situation. Immerhin, also ich glaube, mit KMU, die ja eigentlich zurückgerade von unserer Wirtschaft sind, die sind nicht, die stehen nicht in einem schlechten Licht an. Ich glaube, im Gegenteil, da tun die meisten Leute sehen ein, dass das eben nicht nur ein Rückgrat ist, sondern auch Innovation und alles das entsteht weitgehend in der KMU.
Also hast du nicht das Gefühl, die Wirtschaft oder gerade die grösseren Konzerne sollten mehr in Dialog treten wieder mit der Bevölkerung?
Ja, also wieder, ich weiss nicht, Wie sie vor 20, 30 Jahren?
Es hat sicher eine andere Führungsfigur gegeben in diesen grösseren Konzernen.
Also, es hat andere Führungsfiguren gegeben. Es ist auch vielleicht jetzt halt der Druck schon vom... ist ein bisschen anderer Druck vom sehr starken Wettbewerb weltweit. Das ist vielleicht früher ein bisschen anders gewesen. Das kann schon sein. Ich glaube, der Druck auf die Unternehmen, aber jetzt ist natürlich der Druck auch da, dass man eben nachhaltig ist. Ich meine, wenn man jetzt verfolgt, die ganzen Entwicklungen, geht es eben schon nicht nur einfach um Maximierung vom Gewinn, sondern um Maximierung auch von anderen
Wert.
Also, ja. Natürlich geht es immer noch, dass es immer noch Unternehmen, die müssen Gewinn machen. Das ist schon so. Aber es gibt noch andere Bezugspunkte, die wichtig sind. Das hat man zum Beispiel gut gesehen. Wir haben eine Wachstumspolitik gehabt im Bund. Ja. Und wir haben vor vielleicht etwa 8 oder so Jahren haben wir gesagt, also Wachstum allein, das kann man nicht vertreten. Weil Wachstum allein, das ist wichtig, das BIP-Wachstum, weil so kann man vergleichen mit den anderen Ländern. Aber eigentlich müssen wir ein qualitatives Wachstum haben. Und dort ist die ganze Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Und seitdem haben wir eigentlich aufgehört, einfach zu schauen, was ist der BIP. Also wir schauen schon, was BIP-Entwicklung ist. Aber es ist nicht das Einzige und es darf nicht das einzige Mass sein. Und ich glaube, das sind auch die Grossunternehmen, die gehen auch ein bisschen in die Richtung. Und von dem her denke ich, die merken schon, dass das wichtig ist. Nicht nur jetzt für so Abstimmungen, sondern für Konsumenten, für die Angestellten, für die wollen nicht mehr an einem Ort arbeiten, wo nicht solche Werte berücksichtigt. Ja. Und die Investoren, immer wie mehr, Green Finance, das wird extrem wichtig, Sustainable Finance, das ist jetzt das Thema. Ja. Und das alles, das zwingt die Unternehmen sowieso, sich mit dem zu beschäftigen. Also,
was hast du das Gefühl, haben die Verbände für eine Rolle heute noch?
Ich glaube, die sind wichtig, das hat man jetzt gerade in den letzten paar Monaten gesehen, die sind schon bedeutend, um gewisse gemeinsame Interessen kundzutun. Ich denke, das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt. Je Zeit lang hat man es ein bisschen weniger gehört. Wobei, Teil hört man immer, weil sie einfach auch aktiver sind. Aber ich denke, gerade in letzter Zeit war jetzt auch gerade für uns noch wichtig, dass wir ein bisschen gewusst haben, wie sieht das der Arbeitgeberverband, wie sieht das Gewerkschaften, wir sowieso im SECO, wo sehr viel Kontakt hat zu den Sozialpartnern, aber auch, wie sieht das natürlich ein Economy Suisse, aber auch ein Gewerbeverband, der für KMU da ist. Also, ich glaube, das war sehr wichtig gewesen. Und die Verbände, habe ich auch den Eindruck gehabt, haben sich noch fast ein bisschen, haben sich wieder ein bisschen mehr entfalten als zu normalen Zeiten, wenn ich das so sagen kann.
Wenn wir aufs Stichwort oder Thema Rahmenabkommen kommen, oder? Das sind ja die Verbände, das ist schon meine Frage, auch sehr, sehr gespalten. Und es gibt immer mehr so Splittergruppen, wie jetzt auch beispielsweise Compass Europa, wo sehr potente Geldgeber dahinter stehen. Wie gehst du mit dem um? Oder wie befürchtet das oder befruchtet das für dich, die Diskussion rund ums Rahmenabkommen?
Also ich denke, es ist eine legitime Diskussion, dass es die gibt. Ich bin nicht immer überzeugt von den Argumenten, die ab und zu auch falsch sind. Also Sachen behaupten, die nicht richtig sind. Ich glaube, im Moment geht es darum, dass man schaut, ob man die Klärungen herbringen kann, wo der Bundesrat hat in Auftrag gegeben und nachher muss der Bundesrat entscheiden,
aber was er jetzt machen will. Aus der Bevölkerung raus, oder immer mehr so Initiativen gibt, kann das sein, dass der Bundesrat versagt hat in der Kommunikation mit der Bevölkerung?
Also ich denke, der Bundesrat hat lange gewartet, seit er im 19. die Konsultation gemacht hat. Und das lange Warten, das ist nicht, ich glaube nicht, dass er viel dafür kann, weil es ist zuerst die BGI, also die Begrenzungsinitiative, wo man gesagt hat, man will nicht beides gleichzeitig machen. Dann kam Corona, dann haben wir die Abstimmung verschoben. Also es ist schon ein bisschen eine Entwicklung, wo halt einfach Möglichkeiten gibt, dass man quasi eine Art das Vakuum der Befürworter ein bisschen ja. füllen kann. Und dass diese Gelegenheit ist wahrgenommen worden. Mhm. Wir werden sehen, wenn wir das Resultat haben, was mit diesem Resultat passiert. Aber ich denke, es wird schwierig, je mehr es verschiedene Gruppen gibt, die aus verschiedenen wie sagt man, Gesichtspunkten Strömungen. Oder Strömungen das Abkommen bekämpfen, desto schwieriger wird es natürlich jetzt erklären, warum es jetzt trotzdem ein gutes Abkommen ist.
Genau.
Das ist so. Genau. Und das wäre schon sehr schade, wenn wir jetzt der Bundesrat zum Schluss kommt, das ist ein Abkommen, das wir müssen unterzeichnen, das gut ist für die Schweiz. Dann muss man das auch entsprechend erklären können. Und je mehr es natürlich Gruppierungen gibt, die sagen, das ist nicht gut und jenes ist nicht gut. Und die ganzen Parteien sind sehr gespalten. Also sie sind eigentlich alle gespalten. Ja. Man hat nicht ein klares... Ja. Ich glaube, nur die Grünliberalen, die sind, glaube ich, immer noch ohne Einschränkung sie sind dafür. Wobei sogar sie jetzt sagen, ja gut, also die Erklärungen, die muss man haben. Aber all das macht es natürlich nicht einfacher.
Wie der Bundesrat hat ja eigentlich bewiesen, eben Stichwort ist schon gefallen, Corona im ersten Lockdown, dass er gut kann kommunizieren, dass er schnell kann agieren und dass das dann auch die Bevölkerung hinter ihn bringt, oder? Also ich glaube, mehr Kommunikation würden sich wahrscheinlich einige auch wünschen. Jetzt, wie der erste Lockdown, Corona, wie hast du den erlebt?
Also wir haben uns relativ früh damit befasst, weil wir schon relativ...
Das heisst schon im Januar oder Dezember?
Ende Januar.
China hast du gekannt oder kennst du?
Ja, Ende Januar haben wir gemerkt, dass der Tourismus ein Problem bekommt wegen der Touristen aus Asien. Mhm. Und dann war die erste Idee, dass wir wahrscheinlich einen Einbruch geben. Und der relativ rasch hat man dann gemerkt, gut, wir müssen für die Kurzarbeit Corona als Grund geben für Kurzarbeit. Mhm. Weil eigentlich Kurzarbeit ist ja vorübergehend.
Ja.
Und dann, wenn so etwas Spezielles kommt, müssen wir eine Weisung machen. Mhm. Corona ist ein Grund.
Ja.
Nicht, dass man jedes Mal muss die ganze Erklärung machen muss, warum ich jetzt mehr Kurzarbeit möchte. Und das war anfangs Februar. Und nachher ist ein Schlag auf Schlag gekommen mit all diesen Entscheiden. Zuerst die grossen Manifestationen nicht und so weiter, bis dann zum Lockdown. Und ich habe es also zwischendrin wirklich fast nicht für möglich gehalten, wie das schnell ist gegangen. Wir hatten dann auch Geschäftsleitungssitzung mit einem Experten vom BAG, damit er uns ein bisschen erklärt, was das überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt viel von Viren Kenntnis haben, wie die funktionieren. Und wir sind ja im SECO zuständig für Arbeitnehmerschutz. Also von dem her ist meine erste Reaktion nach diesen Kurzarbeit, Tourismus, ist meine erste Reaktion gewesen, was mache ich mit den Mitarbeitern. Ich weiss, es hat sehr viele
SECO. Also Mitarbeiter bei dir?
SECO, ja, jawohl. SECO. Also wir haben 800 Mitarbeiter und ich weiss, viele pendeln. Und dann war meine erste Reaktion, wir müssen schauen, dass die nicht alle müssen immer in die Züge, sondern dass die vielleicht daheim bleiben. Und ich glaube, eins, wenn ich das erste Bundesamt, das den Leuten empfohlen hat, daheim zu bleiben und nachher angeordnet hat, daheim zu bleiben. Und ich das Gefühl hatte, sie uns auch nicht so dran halten. Und das tut man mir bis jetzt eigentlich, sagt man mir, das ist eine gute Reaktion gewesen. Und das ist so mein Fokus gewesen. Und nachher ist er natürlich aber dann mit den Entscheiden sehr schnell auf die Wirtschaft über.
Ja.
Und am Anfang war es ja Eventbranche, Tourismus. Und dann haben wir geschaut, was können wir mit denen machen. Dann haben wir eben gewusst, also mit dieser Kurzarbeit kann man sehr, sehr, sehr viel abdecken. Aber wir müssen die Kurzarbeit erweitern. Auf Tatbestände, wo wir immer das Gefühl hatten, das passt gar nicht rein. Aber in dem Moment haben wir einfach gewusst, wir dürfen jetzt nicht juristisch oder so super sein, sondern wir müssen quasi wirklich das machen, wo die Realität von uns verlangt. Oder wo die Realität nahelegt, sagen wir es mal so. Zuerst hätten wir noch die Idee haben, das auch so zu machen. Und dann kam die Idee mit den Krediten gekommen.
Ja.
Das war natürlich auch gut gewesen, weil wir gemerkt haben, Liquidität ist ein Problem. Ja. Und dann haben wir gewusst, es muss einfach schnell gehen. Und
wie viel hast du noch geschlafen in dieser Zeit?
Ja, ich muss schon ein bisschen gut schlafen, weil ich sonst, weil es ist nicht so effizient.
Wie schulleidig.
Ja, und einfach nicht wirklich. Aber wir waren schon immer dran gewesen. Also das war eine Zeit gewesen, wo wir 7 Tage dran waren. Auch weil man jedes Mal, wenn man eine Idee hatte, das Gefühl hatte, das das könnte man doch so lösen. Haben wir dann auch am Bundesrat vorgeschlagen und nachher hat er meistens über Nacht beschlossen. Quasi. Dann haben wir gemerkt, Achtung, da haben wir etwas vielleicht nicht ganz richtig gemacht, das müssen wir noch korrigieren. Und dann ist quasi zwei Tage drauf ist korrigiert worden. Und du hast das gesehen, das ist sehr, sehr schnell gegangen. Und das ist schnell gegangen, weil wir natürlich eben Konsultation immer nicht und das Parlament ist ja auch nicht mehr da gewesen. Und das ist sicher für die Zeit dann ist das gut gewesen. Außerordentliche Lage, wo im Bundesrat sowieso sehr viel Macht gibt. Aber es ist auch manchmal, muss ich sagen, fast ein bisschen, wir haben uns dann gesagt, hoffentlich kommt das gut, hoffentlich machen wir es richtig. Ja. Weil wir ja nicht gewusst haben, wie das dann rauskommt. Mhm. Und mit der Zeit haben wir gewusst, ich glaube, eben die Kurzarbeit, die Corona-EO, der Erwerbsersatz für die Selbstständigen, das ist auch noch, wir haben uns lange überlegt, was machen wir dort. Und die Kredite, das ist sicher ein gutes Päckchen und da kommen wir durch die Wellen durch.
Ja, das ist die erste Welle gewesen. Jetzt sind wir mittlerweile fast ein Jahr drin. Jetzt fängt es an zu zehren. Allen. Du hast vorhin deine Mitarbeitenden angesprochen. Der erste wichtigste Fokus auch für dich. Wie motivierst sie du jetzt noch?
Also wir haben dann immer geschaut, dass wir zwischendrin habe ich so Foren gemacht. Also ich mache in normalen Zeiten mache ich 3 oder 4 Mal im Jahr ein Forum, wo alle kommen können. Theater im Käfigturm. Mhm. Und alle Fragen können stellen, die sie wollen. Mhm. Und das schätzen sie auch, weil viele sehen mich ja nie, weil ich mit ihnen nicht zu tun habe. Und dann sehen sie mich. Und jetzt habe ich das Gleiche gemacht per Skype.
Und aber es ist eben nicht das Gleiche. Oder?
Natürlich ist es nicht das Gleiche. Aber ich habe es ein bisschen aufgeteilt dafür, dass mehr Leute zum Zug kommen, wenn sie eine Frage stellen. Also ich habe jetzt statt 1 habe ich etwa 5 oder 6 gemacht. Und ich habe also etwa 96% Leute gehabt, die teilgenommen haben. Also sehr es war wirklich extrem gewesen. Und nachher habe ich dann noch ein bisschen Breites gemacht und ich meine, anders als das ist natürlich schwierig gewesen, wenn man sagt, man darf sich nicht sehen, ist es nur so gegangen. Zwischendrin habe ich Mails verschickt. Wir haben ja eine Hotline gehabt mit 200 Leuten auf kürzester Zeit. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass wir natürlich schon vorher einen guten Spirit hatten. Wir sind ja 20-jährig geworden im 99. Und dann haben wir ein grosses Fest gemacht, wo wir, glaube ich, 3 Bundesräte und 3 Staatssekretäre, sehr viel auf jeden Fall von unseren früheren Chefs hatten. Und das hat den Leuten gut getan und es hat auch, ich glaube schon, wir sind zusammengeschweißt. Und die Tatsache, dass wir im Fokus waren mit all diesen Massnahmen, Kurzarbeit ist bei uns, die Kredite sind bei uns, die Konjunktur ist bei uns, und die Arbeitnehmerschutz ist bei uns, die Schutzkonzepte. Die Tatsache, dass das und die ganze Außenwirtschaft, also da alle die Container, die nicht sie über, also wo man nicht hätte loseisen und die Masken, wo irgendwie nicht sie ankommen, das ist alles bei uns zusammengekommen. Und die Tatsache, dass man gemerkt hat, Seko ist wichtig. Und ohne uns wäre das noch viel schlimmer. Das hat die Leute schon zusammengeschweißt.
Und auch jetzt noch in dem Fall.
Und ich glaube auch noch jetzt. Ja. Also ich habe jetzt keine Anzeichen, obwohl es jetzt viele machen jetzt ihre Arbeit wieder normal, weil es tut ja nicht mehr alle so stark betreffen. Aber es ist immer noch so und natürlich auch ein gewisser Stolz, dass man dort gut durch die Krise manövriert hat und das Gefühl hat, wir haben das Richtige gemacht.
Du triffst fundamentale Entscheidungen, die die Gesamtbevölkerung dann nachher schlussendlich betrifft.
Also ich tue die vorbereiten.
Ja, genau. Das ist die Diplomatin. Oder? Das
ist sehr schön. Ich tue nicht entscheiden. Du hast zum Bundesratsvorschlag.
Genau. Ja, aber du beratest in fundamentalen Fragen. Ja. Hast du je Angst?
Nein, aber Angst nicht. Das wäre. Ich habe sehr viel Respekt. Ich habe Respekt davor, weil ich weiss, dass man zulässt. Und tue mir immer einfach wirklich gut überlegen, was ich mache. Also was ich gar nicht mache, so Versuchsballon oder so oder taktische Spiele, das mache ich gar nicht. Also ich tue, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann sage ich das und dann stehe ich auch dahinter und dann ist das auch meine Meinung und dann sollte es auch authentisch rüberkommen. Und das gibt mir eigentlich keine schlaflose Nacht, weil das hat sich natürlich alles aufgebaut. Vielleicht, wenn ich vor 30 Jahren hätte, wahrscheinlich schon ein bisschen schlaflose Nacht. Aber mittlerweile. Und wenn ich der Meinung bin, es gibt mehrere Alternativen, dann sage ich das so. Dann tue ich das so entsprechend kommunizieren und sage, es gibt das und es gibt das. Und die beste, schwierig zu sagen. Und sehr oft ist ja der Entscheid politisch, was das Beste ist. Ja. Und das ist auch gut so. Also, wenn man uns eben manchmal vorwirft, wir würden irgendwie das oder jenes machen, dann tun wir etwas vorschlagen, weil wir überzeugt sind, das entspricht der Linie, die wir haben. Wenn aber dann die Politik etwas anderes entscheidet, dann ist das für uns okay. Also wir haben da... Wir akzeptieren das. Aber wir können nicht schon den politischen Entscheid treffen. Oder? Ja. Und jeder Bundesrat und jeder jetzt Vorsteher vom Wirtschaftsdepartement tut das schätzen, dass wir ihm Tatsachen liefern, dass wir ihm Pro und Contra liefern und nicht schon quasi den Entscheid liefern und sagen, schau, das müsst ihr machen, so, ohne gross zu erklären, warum jetzt. Und das, also jeder, und das haben eigentlich alle die, die ich bis jetzt, du hast vorher gefragt, wegen der Bundesrat, jeder Bundesrat, den ich jetzt habe können so eng zusammenarbeiten, hat das geschätzt und hat das so vorausgesetzt.
Wer hat dir denn so gut Selbstvertrauen mit auf den Weg gegeben?
Ich glaube, am Anfang meine Eltern, insbesondere meine Mutter, die sehr stark geschaut hat. Ich war sehr, sehr scheu. Und sie hat mit einem guten Programm hat sie mich aus dieser Schüchternheit quasi ein bisschen befreit. Das ist schon so gewesen.
Was für ein Programm? Ich habe eine dreijährige Tochter, darum kann ich gerade lernen.
Also ich bin so mit 14, 15 bin ich am liebsten also mit meinen Freunden oder so gewesen, aber sonst eigentlich eher nicht so, eben nicht jetzt in einem Gespräch oder in einem öffentlichen, immer nicht so gefallen. Und dann hat sie hat sehr ein reges gesellschaftliches Leben geführt, hat sehr viele Einladungen gemacht. Und dann haben wir abgemacht, dass ich an jede Einladung am Abend gehe oder Apero servieren und mit jeder Person mindestens einfach ein paar Sätze muss sagen. Und das ist also, das hat eine unglaubliche Überwindung gebraucht, weil ich ja die Leute zum Teil auch kennt. Und habe das gemacht und am Anfang habe ich mich irgendwie versteckt und hatte das Gefühl gehabt, ich bin schon im Pyjama und das geht jetzt gar nicht und so. Und sie war pickelher und gesagt, wir gehen nicht essen, bis du kommst. Und so bist mit der Zeit, habe ich so Freude gehabt, dass ihr gesagt habe, also weißt du, nur zum Apero, ich möchte gerne noch zum Nacht bleiben. Und dann ist er mal gegangen, weil jemand irgendwie ausgefallen ist oder so. Und das war sehr, sehr gut. Ja. Und nachher, später, hat mein Mann sehr viel dazu beigetragen. Weil man muss schon jemanden daheim haben, der einem auch ein bisschen stüpft. Oder? Wenn man jemanden hat, der sagt, ja, ist jetzt das nötig und ist jetzt die Reise möglich. Sondern er hat mir dann immer gesagt, nach ein paar Jahren, so, jetzt habe ich das Gefühl, müsstest du etwas bisschen anderes machen, etwas Neues machen, weil das hast du jetzt ja schliesslich gesehen. Das ist Gold wert. Ja. Und das sage ich nicht nur jeder Frau, auch jedem Mann natürlich, aber Partner oder Partnerin, die man daheim hat, wenn sie oder er einem unterstützt und ein bisschen schubst, auch in dem Sinn, dann kommt es gut. Wenn man hingegen jemanden hat, der ihm immer ein bisschen zurücknimmt und sagt, warum kannst du jetzt das nicht, warum hast du jetzt nicht können einkaufen, es sind meistens ja kleine Sachen. Dann wird es schwierig. Ja, und dann hat man auch das Gefühl, ja, die bekommen vielleicht ein schlechtes Gewissen oder so. Und auch jemand, der sagt, oh, das kannst du. Mach das kannst du. Also, als ich für diese Stelle kandidiert habe.
Also jetzt als Seko-Chefin.
Als Seko-Chefin hat mir mein Vorgänger gesagt, die Person, die muss einverstanden sein, das ist dein Mann. Klar musst du das wählen, aber weil das
er
ist
etwas, mittragen.
Weil das ist, ja, weil das ist etwas, was stark in ein Familienleben und in ein Paarleben Einfluss hat, weil man natürlich immer, man ist irgendwie gleich immer ein bisschen dran. Ja. Und eben auch mit der Öffentlichkeit, oder, da gibt es Kritik und so, und dann muss man mit dem können umgehen und dann muss einem, der Partner muss erstens auch selber mit dem können umgehen und einmal unterstützen. Und das ist wirklich, das ist sehr, sehr wichtig.
Für die Stiftung Strategie Dialog 21 haben wir den Chancenbarometer lanciert, um wirklich auch das Chancensehen wieder fördern, wie wir daran glauben. Nur wenn man Chancen sieht, wird man nachher auch politisch auch aktiv und befördert auch Lösungen gegenüber vielen Herausforderungen, die wir sicher in der Schweiz haben. Und eine Erkenntnis, die mich sehr erstaunt hat, war, dass sich Frauen zwar sehr kompetent erachten, aber signifikant, also wirklich mit 20% Unterschied gegenüber den Männern, weniger wirksam. Sie sehen sich nicht wirksam im politischen Prozess nachher drin. Also sie werden durch das auch weniger aktiv. Hast du eine Erklärung für das?
Ich denke, Frauen tun sich immer x-mal hinterfragen oder fragen, ob sie das wirklich können und ob das wirklich das Richtige ist und so. Ich sehe das bei den Mitarbeiterinnen, wenn es Stellen gibt im Management, also wenn es um Karriere geht und da gibt es eine Leitungsfunktion. Und dann muss man sehr oft Mitarbeiterinnen muss man dazu ein bisschen animieren, zu sagen, melde dich doch, das kannst du, ja, aber geht dir das und so. Und ich glaube, Selbstbewusstsein, das braucht es. Und dass man ruhig sich auch selber sagt, also ich habe das bestens. Und ich sehe nicht, warum jetzt ein Mann das besser könnte. Also ich bin von mir auch überzeugt, dass ich das bestens kann. Das, was ich gut kann. Nicht alles, aber das, was ich gut kann. Und das ein bisschen gut verkaufen, das muss man auch ein bisschen lernen. Das ist vielleicht vielen Frauen einfach nicht gegeben, weil man, eben, ich habe ja vorher gesagt, wegen dieser Schüchternheit, wäre ich nicht so gut gewesen, wenn mir meine Mutter nicht gesagt hat, es kochen alle nur mit Wasser. Und dann bin ich neben, ich weiss noch, ein ehemaliger Staatssekretär, bin ich mal neben ihm gesessen, um zu Nacht. Und ich war dann eben vielleicht etwa 18 oder so. Und er hat sich nur mit mir unterhalten den ganzen Abend. Die andere Dame hat er gar nicht irgendwie, weil er gefunden hat, ich sei so 100-mal interessant. Und das hat mir dann wie gelegt. Aber ich bin ja, also ich kann etwas erzählen, wo er so eine, er ist dann, ich weiß nicht, 55 oder so gewesen, auch ihn interessiert und er hat sich mit mir abgegeben. Also bin ich doch gar nicht so schlecht. Das, ich glaube, so Erlebnis muss man halt vielleicht auch ein bisschen haben. Und dann kann das Umfeld kann ihm ein bisschen helfen mit diesen Erlebnissen.
Ja, eben, das sind Überlegungen von mir persönlich, wenn ich denke, bräuchte man vielleicht mehr Trainingscamp, gerade für jüngere Mädchen, wie nur Konditionen oder Regulationen von außen, oder? Ist das eine. Aber eben, was wir jetzt eben mit dem Chancenbarometer gesehen haben, dass es eigentlich auch viel bei den Frauen selber dann auch ist, wo eigentlich die Chancen sind da, aber packen sie auch, oder?
Ja. Ja. Und das braucht, und da braucht es vielleicht ein bisschen mehr einen Schubs. Ich weiß nicht, bei den Jüngern, ich sehe das bei meiner Nichte, die, ich weiß nicht, ob die das braucht. Die ist selber, die weiß, was sie will. Vielleicht ist das bei der jüngeren Generation anders. Das kann ich nicht so beurteilen. Bei uns oder so bei meiner, ich bin auch ein bisschen älter als du. Bei mir hat es schon ein bisschen Schubs gebraucht, weil man halt auch ein bisschen lang die einzige Frau ist.
Also es ist jetzt das, sind das Jüngere, also es ist repräsentative Verteilung. Es ist auch bei Jüngeren. Ja.
Es ist halt auch ein Familienbild, oder? Der Mann oder der junge Mann muss schauen für das Einkommen und die Frau ist mehr für die Familie. Es ist halt vielleicht immer noch gleich ein bisschen das Familienbild.
Ja.
Und dass eine junge Frau eben auch genau gleich wie ein junger Mann, die genau die gleiche Karriere kann machen, das ist vielleicht immer noch nicht halt so weit. Das kann gut sein.
Ja, und jetzt führt mich das noch zu einem von der letzten Themen, zum Thema Ungleichheit. Ich bin gestern auf einem Panel eingeladen gewesen, eben zu dem Thema Ungleichheit, dass wir da über Lösungsansätze diskutiert haben, weil eben die Krise, die Corona-Krise, die befördert weltweit dann wieder die Ungleichheit. Aber auch in der Schweiz, wo setzt du da an? Was machen da für Massnahmen im SECO? Eben, haben die Programme oder du auch persönlich?
Also ich denke, ich habe sehr ein grosses Vertrauen in unsere Wirtschaft und in unsere Unternehmen. Und ich glaube, was wir jetzt machen, jetzt müssen wir ja die Härtefälle umsetzen. Die Härtefälle, das ist wirklich für die, die jetzt entweder haben müssen zutun oder wirklich massive Einbrüche haben, dass man die kann unterstützen, dass sie nachher wieder können Fuss fahren. Und man hat ja gesehen, dass die Schweizer Wirtschaft eigentlich relativ gut, sie ist weniger eingebrochen als unsere Nachbarn. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass das auch, sobald die Massnahmen weg sind, die gesundheitspolizeilichen, das beste Konjunkturprogramm ist die Öffnung von der Läden, einfach die Wirtschaft wieder laufen. Und da bin ich überzeugt, dass das dann wieder kommt und relativ schnell dürfte wieder anziehen.
Aber nichtsdestotrotz haben ja eigentlich jetzt die niedrigen Lohnniveaus wirklich gelitten, oder? Oder leiden am meisten?
Also Kurzarbeit tut eigentlich relativ, wir haben eigentlich nicht gesehen, dass es jetzt mehr Sozialhilfebezüger gibt.
Das
kann sein, dass es später kommt. Und dann müssen wir schauen, ob man etwas machen muss. Aber im Moment haben wir das eigentlich nicht so gesehen. Ich denke, dass wir müssen schauen, wenn es dann so weit ist, wenn man dann sieht, dass es wieder aufnimmt, und dann sieht man auch, wo Probleme könnte sein. Man kann ja entweder auf der Angebotsseite kann man also mit den tieferen Steuern und so und sonstigen, oder auf der Nachfrageseite, indem man den Leuten mehr Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben. Mhm. Also das müssen wir schauen. Das ist natürlich die Konjunkturprogramme, wo wir immer sehr zurückhaltend sind, weil die sind eigentlich, meistens wirken sie viel zu spät, wenn es eigentlich schon ganz gut ist, dann überhitzen sie die Wirtschaft nur. Und wirklich gute, zielgerichtete Programme zu machen, ist extrem schwierig. Mhm. Aber wir werden das selbstverständlich anschauen, ob es so etwas braucht, mhm. wenn man merkt, dass das irgendwo gleich tut klemmen. Mhm. Ich glaube, was das Problem ist in dieser Krise, ist, es tut die Binnenwirtschaft sehr stark betreffen. Mhm. Früher hat es mehr die Aussenwirtschaft betroffen mhm. mit dem starken Franken ja. und so. Und dort hat man gewusst, je offener die Märkte, desto besser mhm. erholt sich mhm. die Aussenwirtschaft. Mhm. Die kann man nicht unterstützen, weil wenn man denen Geld gibt, sagen wir mal, mhm. wenn man ihnen sagt, sie müssten irgendwie Abgaben mhm. nicht mehr zahlen, das bekommen eigentlich die Konsumenten im Ausland, mhm. würde die dann nachher das Produkt billiger bekommen. Mhm. Also das verpufft im Prinzip. Ja. Und bei der Binnenwirtschaft ist es aber schon ein bisschen anders. Ja. Ich meine, dort würde es ja schon da bleiben und dort mhm. müssen wir halt schauen, gibt es wirklich mhm. etwas, eine Art der Stimulierung, mhm. die Sinn würde machen. Und dort müssen wir auch schauen, wie ist das mit den tieferen
Lohnen. Quasi
mit ja. den tieferen Löhnen oder einfach mit den tieferen Einkommen.
Mhm. Die letzte Frage, Thema Nachhaltigkeit. Wir haben es so ganz kurz angesprochen. Aber wie kann die Schweiz international gesehen in deinen Augen Leadership da übernehmen?
In der Nachhaltigkeit, also ich denke, wir haben jetzt gerade in vielen Themen, wie in der ganzen Klimadiskussion, in der Energiediskussion, wir haben relativ eine gute Energiemix in der Schweiz. Mhm.
Aber wir verursachen da viel im Ausland, oder?
Wir verursachen mhm. auch, aber ich denke, ich weiß nicht, ob es ein einziges Thema ist, wo wir sagen können, da sind wir jetzt mhm. super. Aber ich glaube, wir haben auf vielen Gebieten machen wir schon mit viel Innovation auch da, mhm. Haben wir gute, und das machen die Unternehmen, weil sie einfach sehen, dass das nachher gut, also dass man damit auf dem Markt erfolgreich ist. Mhm. Ich denke, es gibt viel so einzelne Sachen, wo man kann, insbesondere eben im Energiebereich, im Klimabereich machen kann. Und ich denke, das wird sich weiterentwickeln. Auch Sustainable Finance beispielsweise mhm. ist ja auch etwas, wo schon relativ weit gedeihen mhm. ist in der Schweiz. Mhm. Natürlich auch im Ausland, mhm. aber ich glaube, da halten wir gut mit. Wir werden oft
gefragt, wird über Nachhaltigkeit verhandelt?
Es wird verhandelt, absolut. Mhm. Also, wenn in der WTO über Umwelt geredet wird, ist das dank der Schweiz. Mhm. Wir haben das schon vor so 20 Jahren mhm. immer das eingebracht. Mhm. Wir hätten eigentlich gerne über die soziale Nachhaltigkeit mhm. auch geredet. Mhm. Aber das ist wegen dem möglichen Protektionismus ist das nicht da. Mhm. Aber Umwelt haben wir also eingebracht. Ich bin immer noch stolz, mhm. dass wir die sind, die das eingebracht haben. Wir sind schon sehr aktiv. Mhm. Aber wir schauen natürlich immer, dass das, was wir einbringen, die Nachhaltigkeit, die besteht ja aus drei Pfeilern. Wirtschaft ist auch dabei. Mhm. Dass die drei gut zusammen harmonieren mhm. und quasi das Ganze vorwärts bringen. Mhm. Es ist natürlich, es darf nicht sein, dass der eine von diesen Pfeilern, beispielsweise eben die Umwelt, plötzlich die anderen beiden zurückzieht. Mhm. Und das ist nicht so einfach. Das ist gar nicht einfach. Und dort haben wir eine grosse Diskussion, nicht nur im SECO, sondern natürlich auch mit anderen Bundesämtern. Und genau die Diskussion ist sehr gut, weil das zeigt die verschiedenen Strömungen und wie findet man da einen guten Weg vorwärts. Also, meine Indonesien das Abkommen jetzt, wo zur Abstimmung kommt, hat schon gezeigt, wir haben riesen Sprünge gemacht mit dem Freihandelsabkommen. Mhm. Also so etwas haben wir noch nie gemacht und ist schon sehr, also dass Indonesien das akzeptiert hat, die Kausalität, die mhm. ja, kausal. Mhm. Also, mhm. Es ist nicht, wir haben in sehr vielen Abkommen mhm. haben wir Nachhaltigkeit, mhm. aber so eine Kausalität mhm. zwischen einem Produkt und der Tatsache, dass es mhm. nachhaltig abgebaut hat müssen, mhm. muss sein, also das ist das erste Mal, das ist einmalig und das kann man auch nur machen mit einem Produkt, wo es überhaupt die Zertifizierungsmöglichkeiten gibt. Miteinander kann man das nicht machen.
Was ist dein persönliches Ziel noch für die nächsten 10 Jahre?
Ui, jetzt muss ich sagen, mein persönliches Ziel ist im Moment ein bisschen kurzfristiger, dass wir durch die hoffentlich letzten Monate Corona mhm. gut durchkommen, mhm. dass wir effektiv die Wirtschaft so unterstützen können, dass wir nicht, dass wir nicht zu viel zahlen, mhm. das ist schon so, das mhm. ist ja Steuergelder, mhm. also von dem her müssen wir auch ein bisschen haushälterisch umgehen, aber gleich, dass man schaut, dass die Unternehmen effektiv, wo Probleme haben, dass die können durchhalten, mhm. bis es dann wieder gut geht. Also das ist im Moment, kann ich mir gar nicht viel anderes überlegen, es ist ein effektives Ziel und nachher sicher, dass die wirtschaftliche Entwicklung wieder aufnimmt und irgendwann mal ist natürlich das Ziel, je nachdem, wie das mit dem institutionellen Abkommen geht, was machen wir mit der EU? Mhm. Weil das ist unser engster Partner. Mhm. Und wenn das institutionelle Abkommen kommt, dann sehen wir ja ein bisschen, wie es weitergeht. Mhm. Dann gibt es vielleicht ein Stromabkommen, ein Gesundheitsabkommen und eine Weiterentwicklung vom bilateralen Weg. Ein Freihandelsabkommen muss ja modernisiert werden. Das ist gut. Und wenn es nicht kommt, dann müssen wir uns überlegen, was machen wir denn? Also die ganze, neben Corona, ist EU und Marktzugang außerhalb vom EU ist auch noch so präsent, aber im Moment ist das so ein bisschen weiter hinten als eben Wirtschaft und Folgen von Corona.
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir trotz allem und allen Herausforderungen, die im Moment da sind, Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke vielmals.
Ja, merci dir, Nathalie. Das war ein sehr interessantes und gutes Gespräch.
Danke.